Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Herrlich. Daniel musste schon wieder ans Klavier bei uns. Diese Melodie kennt bestimmt jeder. Pippi Langstrumpf. Wir wollen nämlich heute hier ihren 75. Geburtstag feiern, also den des Buches. Das ist nämlich in dieser Woche vor 75 Jahren in Schweden erschienen. So, und Daniel, du hast in einer früheren Folge mal gesagt, du hattest eine andere Kindheit, da ging es um Enid Blyton.
Um die drei Fragezeichen ging es.
Ja, aber ich hatte eine Enid Blyton-Kindheit.
Ja, genau. Ich hatte eine drei Fragezeichen-Kindheit.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob zu deiner Kindheit auch Pippi Langstrumpf gehörte.
Aber tatsächlich eher das Fernsehen, eher der Film. Also eher, ich bin wirklich weniger von den Pippi Langstrumpf-Büchern geprägt worden, sondern von diesen wirklich auch immer noch sehr schönen Filmen, die ich immer noch eine sehr schöne, gute Erinnerung habe.
Aber du kannst das Essen, was ich heute mitgebracht habe, mit Pippi Langstrumpf verbinden. Das kommt ja auch in den Filmen vor.
Die literarische Vorspeise.
Das erinnere ich jetzt nicht mehr. Dazu bin ich zu alt. Also es ist schon doch sehr lange her, dass ich diese Filme gesehen habe oder Kontakt mit Pippi Langstrumpf hatte.
Was würdest du sagen, was es ist?
Es sind ja Lebkuchenmenschen und Lebkuchentiere. Es sind Lebkuchenfiguren. Es ist ein Lebkuchenmann, ein Lebkuchenschaf, ein Lebkuchenschwein, sehr niedlich, ein Lebkuchenelch und ein Stern.
Ja, bei Pippi heißt es Pfefferkuchen. Und sie hat die übrigens gar nicht zu Weihnachten gebacken. Lustigerweise, ich habe es gestern extra nochmal nachgelesen, sondern einfach so irgendwann und zwar auf dem Fußboden. Denn wie weit reicht eigentlich ein Backblech, wenn man 500 Pfefferkuchen backen will, sagt Pippi. Und das sind meine ersten Pfefferkuchen. Oh. Du kannst mal probieren.
Ja, sie machen einen Eindruck schon von einer gewissen Substanzhaftigkeit.
Ganz
leicht. Mal gucken.
Ja, das ist doch mal.
Sehr keksig, sehr lecker. Ja. Doch, schmeckt auch schon sehr weihnachtlich. Das ist auch auf einer sehr weihnachtlichen Decke angerichtet mit sehr vielen roten und goldenen Sternen. Ein Teelicht brennt und es ist schon ein weihnachtliches Feeling.
Unser Podcast, unsere Folge vor dem ersten Advent, dachte ich, da passt das ganz gut. Ich habe die übrigens nicht auf dem Fußboden gebacken.
Danke. Schon ist der erste Stern weg. Also ich hoffe, die Figuren, die du mir gemacht hast, reichen jetzt hier über diese Folge.
Ich hoffe auch. Immerhin machen die ein richtiges Geräusch beim Essen. Wir hören also immer, wenn du sie isst. Übrigens hat uns Steffi geschrieben, sie ist ganz froh, dass man bei uns keine Essgeräusche hört. Also Achtung.
Gut, so klingt ein Elch.
Okay. Ist ein bisschen wie bei Krümelmonster.
vielen Dank.
Ja, wir sprechen ja nachher noch weiter über Pippi, denn wir haben uns einen Gast dazu eingeladen. Jetzt aber erstmal zu einem anderen, ich möchte sagen, etwas unerfreulichem Thema.
Die Bestseller-Challenge.
Was heißt denn unerfreulich? Es ist eben ein sehr außergewöhnliches Buch von Marc-Uwe Kling, das wir uns in der Bestseller-Challenge ausgelost haben. Marc-Uwe Kling, das ist der mit den Känguru-Chroniken, mit diesem sprechenden Känguru in der WG. Jetzt der neue Bestseller. Es ist die Fortsetzung von Qualityland 2.0. Ein Buch ist das, würde ich sagen, zwischen Gesellschaftssatire und Science-Fiction. Eine Dystopie mit Augenzwinkern. Qualityland ist, und man muss ein bisschen erklären, worum es geht, ein Land in der Zukunft. Alles ist dem Konsum untergeordnet. Das Leben ist von Robotern und Maschinen, vom Internet, vom Algorithmus bestimmt. Es gibt im ersten Band, da gab es noch so ein Reparaturverbot. Es muss also immer neu gekauft werden. Und unsere Hauptfigur Peter, der besitzt eine Schrottpresse, bringt es aber nicht übers Herz, diese ganzen defekten Maschinen und Roboter, die alle Gefühle haben, zu zerstören. Und jetzt sitzt er da mit einem Sexroboter mit Potenzproblem, einem defekten Kampfroboter und einem romanschreibenden Roboter mit Schreibblockade bei sich zu Hause und die unterhalten sich. Die Welt von Qualityland erklären, das ist erstmal den ersten Band erzählen. Zum einen, weil es eigentlich nicht geht, den zweiten Band zu lesen, ohne den ersten gelesen zu haben.
Das ist schon eine super Voraussetzung für mich gewesen.
Bin ich mir wirklich ziemlich sicher. Die Frage nach deinen Vorbemerkungen, wie tief bist du denn in dieses Qualityland eingedrungen?
Also, ich war ja von Anfang an skeptisch. auch wegen dieser sprechenden Kängurus in den anderen Büchern. Aber ich kenne so viele nette Menschen, die alles von Marc-Uwe Kling super finden. Also habe ich es versucht. Ich habe ungefähr 10 Seiten gelesen und war sehr befremdet. Okay, das kann auch daran liegen, dass ich den ersten Band nicht gelesen habe. Und bestimmt, er sagt ja auch gleich am Anfang, man muss den ersten Band eigentlich gelesen haben. Dann hat unsere Kollegin Susanne gesagt, man muss das hören, du musst das Hörbuch hören, dann ist alles total super. Also habe ich mir das Hörbuch besorgt und da war ich noch befremdeter. Wir können da ja mal kurz reinhören.
Der fette Frank ist dürr wie eine magersüchtige Teenagerin. Vom gejailbreakten Smarm über abgefahrene Cyborg-Implantate bis hin zum Smart-Home-Cracker gibt es bei ihm alle Arten von Elektronik, solange sie in das Spektrum zwischen halblegal und absolut illegal fallen. Herzlich willkommen, sagt Franks Tür. Es ist nicht so, dass die Tür stottert. Es haben nur direkt hintereinander 3 Leute den Laden betreten.
Was kann ich für Sie tun? Fragt Frank.
Er dreht sich zu seinen Kunden und sagt,
heilige Scheiße.
Also. Das ist so schön, wie du mit den Augen rollen kannst. Das kann man leider nicht hören, aber es ist ganz, ganz herrlich. Ja.
Okay, er kann gut lesen, er kann auch toll Dialekte nachmachen, das hört man auch noch später. Bestimmt ist das irgendwo ein toller Humor, aber es ist absolut nicht mein Humor. Es tut mir total leid.
Sind jetzt wirklich von den ersten Seiten und da kommen dann Sachen, da habe ich auch gedacht, Smarm, was ist das denn? Das ist ein Smart Arm. Das ist sozusagen eine Applikation, die später in der Zukunft mal eine Rolle spielen wird. Das ist ja eine Idee aus dieser Fülle von Ideen, die es in diesem Buch gibt. Da wird Digitalisierung auf die Spitze getrieben. Es geht immer weiter. Es gibt in dem Buch Werbespots, immer neue abgefahrene Produkte, zum Beispiel Werke der Weltliteratur, die man sich personalisieren lassen kann oder die man sich erotisch umschreiben lassen kann zu einem Soft- oder Hardcore-Porno. Die klassischen Religionen in diesem Buch in der neuen Welt haben ausgedient. Der Neoliberalismus ist die neue Religion. Und Gott ist im Prinzip da, aber er ist der Algorithmus. Der entscheidet, wie es in unserem Leben weitergeht. Der uns für Fehlentscheidungen bestraft. Das ist ein Buch voller irrer, manchmal gaga und alberner, verrückter Ideen. Zum Beispiel findet im neuen Buch auch ein 3. Weltkrieg statt und man merkt es gar nicht, so schnell ist er wieder vorbei, wie Hochfrequenzhandel an der Börse, wo in Nanosekunden Milliarden umgesetzt werden. Unsere Zukunft also weitergedacht und manchmal fragt man sich in diesem Buch, ja, ist das Zukunft oder gibt es das nicht? Sind wir da nicht auch schon? Ich finde, es hat ganz viele starke, tolle Ansätze. Ich kann verstehen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ich habe mich gefragt, wer von meinen Freunden oder Bekannten würde das denn lesen? Und ich habe festgestellt, wem ich das schenken oder weitergeben würde, es sind alles Kerle, es sind alles Männer. Ich glaube, es ist vor allem, ohne zu sehr auf Stereotype jetzt abzufahren zu wollen, ein Jungsbuch, die so ein bisschen mit Star Trek, mit Science Fiction, mit so technischen Finessen so umgehen können oder
ich
umgehen
mag
wollen.
Star Trek.
Ja, von der Tendenz her. Ich will ja nicht sagen, Frau, also so, ja, das will ich ja nicht sagen. Ja, genau. Und ich habe mich beim ersten Band wahnsinnig gut amüsiert und beim zweiten fand ich es dann so ein bisschen drüber. Also da fand ich es dann ein bisschen zu gaga mit diesen Fußnoten, die er da einbringt. Das ist alles dann so selbstgefällig und der weiß ganz viel, der Marc-Uwe Kling, also ganz Wirtschaftstheorie und Ökonomie, das beherrscht er alles und hat auch von Religionsgeschichte eine gewisse Ahnung und so. Also das ist schon, ist auch substanzhaft eine dystopische Spielerei und so kann man das ganz gut lesen.
Ich glaube, ich mag einfach den Ton nicht. Also mir hat von Anfang an der Ton gar nicht gefallen und das natürlich ist es auch schwierig, wenn einem gesagt wird, man muss Band 1 kennen, sonst kann man Band 2 nicht verstehen. Ich bin da gar nicht reingekommen. Ich habe es dann auch nicht weitergelesen. Ich muss sagen, ich habe in der Bestseller-Challenge diesmal, ich bin raus, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Sorry, aber dafür ist mir meine Zeit dann doch zu schade, etwas zu lesen, was mir überhaupt nicht gefällt.
Okay.
Ich bin ja bereit, mich auf einiges einzulassen, aber da war mir klar, das ist absolut nicht meins. Es ist einfach nicht mein Humor. Ich glaube, bei Humor ist es am allerschwierigsten,
das stimmt,
so einen Konsens zu erzielen.
Ich würde sagen, tatsächlich ist es etwas für Fans von Marc-Uwe Kling. Man muss den ersten Band gelesen haben. Ich bin von Qualityland überzeugt, von Qualityland 2.0 nicht gleichermaßen.
Okay. Ja, und dann haben wir beide ja noch ein weiteres Buch gelesen, was man eigentlich ja jetzt im Moment lesen muss.
Einen bibeldicken Wälzer.
1000 Seiten.
Genau, 1000 Seiten Obama.
1000 Seiten Obama, genau. Und da dachte ich wirklich auch nach den ersten 100 Seiten, oh nein, jetzt irgendwie noch ein Buch, was mir nicht gefällt. Ich fand es mega schlecht geschrieben. Es war eine totale Ego-Show. Es hat mich wirklich genervt und ich ich mag eigentlich Obama. Ich dachte so, oh Gott, wieso feiert er sich denn hier so ab in so einer schlechten Sprache? Das kann doch gar nicht wahr sein. Der ist doch so ein toller Redner und so. Aber es wurde besser dann, fand ich.
Es ist eine Autobiografie über Obama. Und da würde ich schon auch erwarten, dass er sehr viel über sich erzählt, ehrlich gesagt. Ja. Ich fand die Sprache... war am Anfang, ich weiß nicht, es haben ja mehrere Übersetzer zeitgleich übersetzt, waren 6 oder 7
sind es, glaube
ich. 7 Übersetzer und ich fand sie sehr oft am englischen Original. Ich habe richtig die englischen Sätze durchleuchten sehen. Es war nicht immer eine starke Übersetzung.
Also ich weiß nicht, also so Sätze wie die ersten 2 Senatorenjahre liefen prima. Huh? What? Und ja, natürlich handelt das von ihm, aber es war so, er hat sich so total abgefeiert, vor allem am Anfang. Und dann so, und das sage ich nicht schnell, extremer Macho-Alarm. Also er macht so sein Ding, ist praktisch immer weg, sieht Michelle und die Kinder kaum. Sie kümmert sich um alles und erträgt auch irgendwie alles. Und wenn Monsieur dann mal ein Stündchen zur Familie kommt, dann ist natürlich Eitel, Freude, Sonnenschein. Und da gibt es dann auch so schlimme Sätze wie, wir waren albern wie immer, wenn unsere Liebe am größten war. Oder manchmal konnte ich einen Blick auf die Mädchen erhaschen, die draußen spielten und mit verzückten Gesichtern hoch emporschaukelten. Ha! Also, ich hätte es fast weggelegt.
Ich fand ja am stärksten, mich hat dieses Familiäre hier gar nicht so interessiert. Ich fand ja toll, das, was man immer toll findet an diesen Biografien, Gossip. Wie sieht er Merkel? Das ist ja wirklich lustig, wie er sie beschreibt. Oder Sarkozy, Erdogan und Putin. Die Begegnung mit Putin in der Datsche. Erdogan, der Demokratie nur so lange betreibt, solange sie zum Machterhalt dient. Und dann die ermüdenden Dialoge mit den KP-Granten in China. Das ist wirklich sehr lustig
das
beschrieben.
Ist wirklich gut, ja.
Oder der Friedensnobelpreis. Telefon klingelt mitten in der Nacht in Washington. Du hast ihn bekommen. Er fragt, für was? Und das ist natürlich für eine ganz coole Frage.
Ja.
Aber zum allergrößten Teil geht es um die Mühen der Ebene. Also jeder aus seinem Wahlkampfteam wird seitenlang vorgestellt, seitenlang. Alle Jacks und Jims und Johns.
Sehr viele Namen. Oh. Da sind bestimmt 5, ich übertreibe nicht, da sind bestimmt 500 Namen drin.
Und man kaut nochmal die gesamte Gesundheitsreform Obamacare durch. Jeden Winkelzug in den Kammern in Washington. Das ist schon sehr kleinteilig. Aber am Ende gibt es dann immer, wie eben gerade bei dir auch, immer noch so einen Obama-Moment, der alles emotional abbindet. Ein Brief von der Wählerin, Mr. President, Sie haben mein Leben verändert, um sozusagen das wieder in die grobe Schneise zurückzufahren. Ich war ein bisschen desillusioniert. Mein Bild von Obama, das man ja so hat als Lichtgestalt, wir denken noch an Berlin, kommt ja auch im Buch vor, Siegessäule, 200.000 Leute und so. Und mein Bild von den USA als Vorzeigedemokratie hat nochmal gelitten, als ich gelesen habe, welche Schwierigkeiten strukturell Obama hatte. Das verheißene Land, so heißt das Buch, ist ja eine Anspielung auf die Bibel, The Promised Land, das ist das Volk Israel aus der Sklaverei ins gelobte Land. Interessant, dass man nicht diesen Begriff, der viel gebräuchlicher ist, benutzt
das
hat.
Gelobte
The Promised,
Land.
Das gelobte Land.
Also
das ideale Amerika, wie kommen wir dahin von dem jetzigen Amerika? Darum ging es ja eigentlich auch in dem Buch. Ich sag mal, das ist ein Buch für Leute, die sich die Nächte bei CNN und Fox News um die Ohren geschlagen haben, als es in Georgia um die Nachauszählung ging. Also wer wirklich ganz großes Interesse hat an der amerikanischen Innenpolitik, an Strukturen, an House of Cards, wie es wirklich ist sozusagen, der hat, glaube ich, Gewinn, wenn er dieses Buch liest. Wenn man nur an diesem Obama-Spirit interessiert ist, dann reicht, glaube ich, auch eine gute Rezension.
Ja, oder man ist bereit, passagenweise umzublättern. Also ich meine, 1000 Seiten, das hat mich auch schon so ein bisschen an den Rand gebracht innerhalb von einer Woche. Und ich gestehe hier, ich habe auch Seiten überschlagen, diese ganz kleinteiligen innenpolitischen Dinge. Aber ich bin dann immer wieder, habe ich mich so festgelesen. Also die außenpolitischen Passagen fand ich schon sehr interessant, wie es bei so einer Klimakonferenz da in Kopenhagen zuging. Ich meine, man weiß nicht, ob es nun wirklich genau so war, aber das liest sich auch schon toll.
Aber so ein typischer Obama-Move ist dann immer, das hat mich fast ein bisschen gestört, weil das so, vielleicht ist das so amerikanisch, dass die Tochter sagt,
er hat's immer gerettet.
Ja, die Tochter, ja, und die Tochter sagt dann, Papa, ich möchte, dass du den Tiger rettest.
Es ist sehr pathetisch. Und natürlich ist er am Ende immer derjenige, der den entscheidenden Clou hat, der die Konferenz zum Abschluss bringt.
Mit einem coolen Spruch und so.
Ja, so schon. Aber das liest sich dann schon ganz interessant. Und ich fand, man bekommt halt auch mit, wie schwer das ist, der mächtigste Mann der Welt zu sein. Das ist ja was, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, in so einer Position zu sein. Und ich finde, dass das dann auch gut beschrieben ist.
Das stimmt, diese Transformation, ja, genau. Ja. Vom normalen Menschen, vom Kandidaten und wie es immer enger wird, wie die Beobachtung immer stärker wird, wie der Schutz immer stärker wird, wie seine Freiheit immer stärker eingeschränkt wird. Also das bekommt man sehr hautnah mit.
Und auch wie belastend das ist. Ich fand diese eine Passage schön, in der er sich mit seinem Stabschef Rahm Emanuel unterhält. Und da schreibt er: Wenn das vorbei ist, sollten wir es mit etwas Einfacherem versuchen, sagte ich einmal zu ihm, also Obama zu Rahm. Wir könnten mit unseren Familien nach Hawaii ziehen und am Strand einen Smoothies-Stand eröffnen. Smoothies sind zu kompliziert, sagte Rahm. Wir verkaufen T-Shirts, aber nur weiße, in Größe M, sonst nichts, keine anderen Farben, Muster oder Größen. Wir wollen keine Entscheidungen treffen müssen. Also so diese Sehnsucht nach so einem totalen Vakuum von belastenden Entscheidungen, die ständig treffen müssen. Das ist dann wirklich gelungen. Und ich finde, das muss ich nochmal sagen, nach 200 Seiten wird der Stil erstaunlich besser.
Vielleicht liegt es an der anderen Übersetzung, möglicherweise. Oder es gab dann einfach mehr zu erzählen, was nicht so kleinteilig war.
Ja, vielleicht. Ja, Obama, das war Brocken.
Wir haben aber auch noch kleinere Bröckchen gelesen. Das geht ja auf Weihnachten zu, zumindest auf den Advent. Wir wollen auch in den kommenden Wochen weihnachtliche Bücher vorstellen. Und ich habe zwei kleine mitgebracht, die in Wahrheit nur eins sind. Ich sehe schon Katharinas erschrockenen Blick. Es ist von Susanne Niemeyer. Das ist so eine christliche Publizistin hier aus Norddeutschland. Die schreibt so wunderbare Geschichten rund um Advent und Weihnachten. Eben nicht nur so Weihnachtsgeschichten, bei denen zufällig eine Tanne im Bild steht oder die im Dezember spielen, sondern da geht es auch um Weihnachten. Also substanziell. Das Weihnachtsschaf zum Beispiel, das klingt erstmal betulich, das ist wirklich sehr witzig über ein Schaf in der Weihnachtskrippe und das sagt so, da liegt was in meinem Essen und es schreit. Und dann geht es los, die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht des Schafs oder drei Jungs, so richtige Bagaluten aus einer Vorstadt, die für die Schule die Geschichte der heiligen drei Könige umsetzen, darstellen sollen. Ich habe dir gerade vor unserer Aufnahme davon ein bisschen vorgelesen, das ist so lebensnah und auch komisch. Das sind so Texte, bei denen man sagt, ja, wenn Kirche ein bisschen mehr so wäre, so witzig, so liebevoll, so humorvoll, mit Augenzwinkern, selbstironisch und auch ein bisschen frech, so wie es sein sollte. Und so ist es hier. Ich mache ja ab und an so Adventsnachmittage, Weihnachtsfeiern auch in so Kirchengemeinden und da habe ich die Geschichten auch mitgenommen. Und am Ende, da haben die Leute immer gesagt, ja, schön, Herr Kaiser, haben Sie das gemacht. Aber die Geschichten von Susanne Niemeyer, die waren ja der Hammer. Also das sind meine Weihnachtstipps. Das sind immer 24 Geschichten, also genauso adventskalendermäßig. Jesus klingelt, neue Weihnachtsgeschichten und das Weihnachtsschaf, 24 wunderbare Geschichten. Man kommt richtig in eine besinnliche, adventliche Stimmung.
Daniel in seinem Element.
Wirklich, es sind wirklich ganz tolle.
Haupt-PR-Person der evangelischen Kirche.
Nein, nee, ich kann ja auch kritische Sachen sagen durchaus, aber das ist hier wirklich auch bei Menschen, die gar nichts mit Kirche am Hut haben. Wenn man diese Geschichten vorliest und erzählt, das öffnet ganz viel, weil das irgendwie so ein ehrlicher Umgang mit Sprache und mit dem Thema Weihnachten ist.
Toll.
Hammer.
Du hast mich total überzeugt. Ich habe mitgebracht ein Bilderbuch. Denn, wie gesagt, ich brauchte etwas Erholung nach diesen vielen
Tausend Seiten Obama,
die ich fast alle gelesen habe, Obama. Und es ist ein Bilderbuch, aber es ist eigentlich für alle. Ich reiche es dir schon mal rüber, dann ich habe ein paar Seiten für dich markiert. Und du musst die jetzt mal nacheinander, wenn ich es sage, noch nicht aufschlagen. Warte kurz, ich muss kurz sagen, was es überhaupt ist. Es ist eine Liebeserklärung an Bücher sozusagen. Also viele Leute denken ja, für Bücher gelten so Regeln wie, sei vorsichtig damit, mach keine Knicke rein, leg das ordentlich weg. Aber in Wirklichkeit möchten Bücher gelesen und geliebt und benutzt werden. Das
mein
ist so
dein Credo.
Und die Philosophie dieses Bilderbuchs von Carrie Smith. Sie gibt Tipps dazu, wie man mit Büchern wirklich richtig umgeht. Jetzt guck mal auf die Markierung 1.
Ja. Ah, da soll man, sag mal, steht zum Beispiel hier klopfen.
Also man soll ein Buch erfahren, indem man manche Stellen mal klopft, mal
hier
irgendwo draufhaut.
Hier anschnipsen, hier draufhauen, hier den Ellbogen draufstoßen. Kannst du alle Seiten schnell über den Daumen laufen lassen? Hör mal, was für ein Geräusch das macht. Jetzt tu so, als wärst du der Wind, der durch die Seiten bläst. Puste kräftig, um sie umzublättern. So klingt ein Buch.
Genau, jetzt guck mal auf Seite 2, also oft auf der Markierung 2.
Schnupper mal an dem Buch, wonach riecht es? Erinnerst du dich manchmal an bestimmte Gerüche, wenn du ein Buch liest?
Riech mal, wie riecht das Buch? Ich rieche super gerne an Büchern übrigens.
Ja, es kommt, Also ich rieche...
Also ich finde, Bücher riechen unterschiedlich.
Individuell oder? Fast, oder? Ja, genau, ja.
Ich riech gleich mal hier an meinem Pippi Langstrumpfbuch. Das riecht ein bisschen schon gelesen. Ja. Dann es gibt auch einen Vorschlag, 10 Lesepositionen soll man ausprobieren. Man soll mit dem Buch rennen, man soll das Buch mit in ein Versteck nehmen. Man soll eine geheime Nachricht für den nächsten Leser im Buch verstecken. Also ganz viele Ideen, was man mit Büchern machen kann. Und das bei der 4. Markierung würde ich besonders freuen.
Ja, Daniel. Ich habe schon geluschert. Ein heißgeliebtes Buch erkennt man daran, dass es ziemlich zerflattert ist. Wie sieht dieses Buch jetzt aus? Wusstest du, dass man von einem alten Buch oft sagt, es habe Eselsohren? Das bedeutet, dass die Buchseiten an den Ecken umgeknickt sind und das Buch abgenutzt aussieht. Hast du das hinbekommen? Darf ich?
Ich kann gerne das Buch überall mit hinnehmen und in 10 Lesepositionen bringen, aber einen Knick reinmachen.
Guck mal, in dem Buch, das ich mitgebracht habe, habe ich tatsächlich auch schon ein kleines Eselsohr reingemacht.
Aber in so ein nagelneues Buch ein Eselsohr reinzumachen, das würde mich doch ein bisschen schmerzen.
Guck mal, du stellst dieses Buch vor und hast den Sinn gar nicht erfasst.
Doch.
Riechen und so ist schön, aber kein Eselsohr.
Naja, Eselsohr. Aber trotzdem, ich meine, ich habe natürlich auch Bücher, die ich sehr geliebt habe und ganz oft gelesen habe, in denen ist noch Sand vom Strand, denn die sind ganz auseinandergegangen, weil ich sie so oft gelesen habe. Klar, also ich finde, dieser Ansatz ist ganz toll.
In meinen Erstausgaben mache ich ja auch keine Eselsohren. Ja,
mach dieses Bilderbuch fertig von Carrie Smith, wie man ein Buch zum Leben erweckt. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Idee und ein schönes Geschenk für alle Leute, die Bücher lieben. Und das war jetzt auch schon eine geschickte Überleitung zu unserem Gast, also Stichwort Bilderbuch, denn unser Gast hat auch was mit Kinderbüchern zu tun und mit Pippi Langstrumpf, das haben wir ja schon am Anfang gesagt.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Silke Weitendorf ist zu uns ins Studio gekommen, die Verlegerin vom Oetinger Verlag, inzwischen mit ihrer Tochter zusammen und Grande Dame der deutschen Kinderliteratur, kann man doch so sagen, oder? Hallo, Frau Weitendorf.
Hallo. Ja, so bin ich zwar noch nicht betitelt worden, aber das klingt nicht schlecht.
Dann wird es aber mal Zeit. Ich finde, das klingt sehr gut. Ja, wir haben schon ein paar Pfefferkuchen aus Pippi Langstrumpf bereitgelegt, passend zu unserem Podcast-Titel Eat, Read, Sleep. Ich hoffe, sie schmecken so wie in Schweden.
Toll, dann muss ich sie ja jetzt probieren, aber dann kann ich nicht reden, dann vielleicht etwas später.
Ich habe schon fast alle aufgegessen. Ich weiß nicht, ob sie wie in Schweden schmecken, aber sie schmecken sehr gut.
Sehr gut.
Ich habe den Großen noch gelassen.
Genau. Ich habe gelesen bei Wikipedia, Silke Weitendorf war das erste Kind, das die deutsche Übersetzung von Pippi Langstrumpf lesen durfte. Stimmt das?
Ja, ich denke mal, irgendwann habe ich das so realisiert, denn ich habe ja den Text schon kennengelernt, bevor es überhaupt ein Buch geworden ist auf Deutsch. Also insofern muss ich die erste wohl gewesen sein. Ja, ich wüsste nicht, wer sonst.
Können Sie sich noch an den Moment erinnern? Also Ihren ersten Eindruck, Ihre erste Begegnung mit Pippi?
Das ist etwas schwierig zu sagen, nach so langer Zeit, das wirklich so rekapitulieren zu können. Aber ich weiß zumindest unbedingt, dass ich sehr, sehr fasziniert war. Das ist für mich eine so besondere Figur und so ein anderes Mädchen war als alles, was ich vorher gelesen habe. Und ich habe viel gelesen. Ich konnte zum Glück sehr früh schon lesen und hatte ja auch eine große Bibliothek, dadurch, dass meine Eltern Verleger waren. Das ist mir sofort aufgegangen, dass Pippi ein so unbegreiflich tolles Mädchen ist, das sich so viel traut, das so freiheitlich reagiert, das sich so einsetzt für ihre Kameraden, das so stark ist und unabhängig frei. Also das alles, das hat sich einem als Kind schon sofort mitgeteilt.
Und kannten Sie da denn Astrid Lindgren schon?
Nein, ich habe Astrid Lindgren kennengelernt, da war ich etwa 11 Jahre oder 12 Jahre alt und da hat sie uns besucht und da habe ich sie kennengelernt.
Und wie war das?
Ja, das war, glaube ich, für mich als Kind in dem Moment gar nicht so ganz besonders, wie man das sich so im Nachhinein vorstellt. Ich habe allerdings bemerkt, dass sie war eine Ausländerin, sie sprach als Schwedin, aber Deutsch mit einem leichten Akzent. Aber was mich faszinierte oder was so anders war als anderer Besuch war, dass sie von mir so viel wissen wollte. Sie wollte ganz spezielle Dinge wissen, nicht so das Übliche, ob ich auch gut in der Schule sei und immer brav und nett und artig, sondern sie wollte wissen, wie ich mich fühle, wie ob ich glücklich sei. Das war vor allem ganz wichtig für sie. Sie wollte gern wissen, ob ich ein glückliches Kind bin. Ja, sie war sehr, sehr freundlich. Sie hatte auch sehr viel Humor, das habe ich auch gleich bemerkt, denn sie hat so kleine Späße gemacht. Aber fragen Sie mich nicht, welchen. Also das erinnere ich nun doch nicht mehr.
Aber Sie haben sie ja dann oft getroffen. Also war ja richtig eine Freundin der Familie.
Ja, sie war ja doch sehr häufig in Deutschland und sie ist oftmals eingeladen worden zu Lesungen, zu Preisverleihungen. Wir sind mit ihr auch im Auto von Stadt zu Stadt gefahren und sie hat dann dort ihre Auftritte gehabt in Buchhandlungen oder beim Rundfunk. Sehr viel hat sie für den Rundfunk gemacht. Auch hier in Hamburg hat sie ja mit Rosemarie Schwerin so einige Sendungen aufgenommen. Da gibt es sogar legendäre Fotos.
Ah, und wir haben auch noch sehr viele schöne O-Töne. Wir haben in der letzten Folge sogar einen gespielt in unserem Quiz. Ja, das ist toll, wie sie Deutsch spricht. Ja.
Katharina mag nicht so gerne Literaturverfilmungen. Wie ist es bei Ihnen und der Pippi Langstrumpf-Verfilmung, die ja viele auch Millionen geprägt hat?
Durchaus. Wenn das denn gut gemacht ist, dann finde ich es nicht schlecht. Also Pippi Langstrumpf lebte ja durch die Inga Nilsson, die Pippi verkörpert hat. Und die hat es einfach ganz, ganz toll gemacht.
Wenn ich das kurz einfügen darf, ich mag alle Astrid Lindgren-Filme, das schon. Also
die große Ausnahme.
Also als Kind habe ich auch nicht so rumgespießt mit Literaturverfilmung. Nein, ich liebe die Astrid Lindgren-Filme.
Ja, und die Ferien auf Saltkrokan zum Beispiel, das liebe ich sehr, also als Film auch.
Ja, beides. Und Michel natürlich.
Ja, natürlich. Ach, sicher. Ja. Ja, viele Kinder lernen ja heute gar nicht mehr Pippi als Buch oder eben durch das Buch kennen, sondern wirklich nur durch die Filme. Das ist ein bisschen schade, denn es steckt doch sehr viel mehr noch in den Büchern.
Ja, die sind an vielen Stellen ganz anders als die Filme. Dann doch, tatsächlich.
Aber wenn Sie sagen, heute, ist das noch so? Funktioniert Pippi noch? Ist das noch? Oder jetzt mit 75 könnte sie ja auch sozusagen aufs Altenteil gehen, in Rente gehen, in Pension gehen. Wird es noch gelesen? Kann man das noch lesen heute?
Ja, ich behaupte mal unbedingt, denn Kinder lieben sie nach wie vor. Pippi ist zeitlos. Und durch diese Zeitlosigkeit erreicht sie die heutigen Kinder noch. Und Astrid selbst hat ja auch mal gesagt, dass sich ja die Seele eines Kindes nicht verändert. Also Kinder von vor 50 Jahren empfinden noch genau dasselbe wie heutige Kinder. Also sie kommt bei Kindern heute noch an. Das ist das sehr Schöne, weil es ja vielleicht auch sprachlich, weil Astrid ja sehr einfach geschrieben hat. Das ist ja eine Kunstform auch eigentlich gewesen und sie wollte das ganz bewusst so. Und es hat so viel Fantastisches und Fantasievolles, das veraltert auch nicht.
Astrid Lindgren ist ja eine der wenigen Autoren, die tatsächlich die Zeit überdauert haben. Also es gibt ganz wenige. Was würden Sie denn sagen, was ist das Entscheidende, was sich in der Kinderliteratur in den letzten 50 Jahren verändert hat?
Ja, also mir ist eigentlich vor allem aufgefallen, dass es heute in der Kinder- und Jugendliteratur keine Tabus mehr gibt. Alle Themen werden von den Autoren angesprochen. Und das ist fantastisch. Das gab es ja zu meiner Kinderzeit überhaupt nicht.
Zum Beispiel?
Ja, ich meine damit eben sozialkritische Bücher zum Beispiel oder politische angehauchte Bücher. Unsere Vergangenheit, alles das wird heute im Kinderbuch sehr schonungslos aufgegriffen und Kinder werden ganz schön gefordert oftmals mit den Inhalten, mit denen sie sich auseinandersetzen können. Außerdem kommt aber eine andere Linie, das ist eben die fantastische, das Fantasy-Buch, das ist ja eine richtige Welle geworden, die über viele Jahre jetzt schon andauert und wo sich eben Kinder und Jugendliche in diese Fantasiewelten hineinträumen können und miterleben können und die viele begeistern. Das ist etwas, was es zur Zeit von Pippi Langstrumpfs Entstehen natürlich noch gar nicht so gab.
Kinderbuch schreiben, das muss man können und trotzdem glauben viele C- und D-Promis, dass es ganz einfach ist, ein Kinderbuch zu schreiben. Ich schreibe auch mal ein Kinderbuch. Wie viel von diesem Material, sag ich mal, haben Sie bei sich auf Ihrem Schreibtisch liegen?
Och, dauernd kommt sowas leider. Ja, das ist durchaus so. Und vor allem, wenn das dann noch in einem Begleitbrief erklärt wird, meine Kinder oder meine Nachbarskinder oder sonstige Kinder, die haben es gelesen und die sind ganz begeistert und das muss unbedingt ein Buch werden. Ja, leider ist das in den wenigsten Fällen so. Wirklich erzählen können und etwas aussagen, was eben fasziniert und was zum Lesen animiert, das ist gar nicht so einfach. Und diesmal eben schnell ein Kinderbuch schreiben, nein, das ist in der Regel dann doch nicht dazu angetan, dass man das auf den Markt bringt.
Nochmal kurz zurück zu Astrid Lindgren und dem Essen. Also Astrid Lindgren hat ja sehr viele Gerichte in ihren Büchern immer untergebracht. Also ich finde unvergessen die Fleischklößlin, die Karlsson vom Dach der Haushälterin immer stibitzt, um sie zu tiritieren. Die Zuckerkringel, die Maditas Freund Abbe verkauft. Ja. Dachte ich auch immer so, oh Gott, die schmecken bestimmt total lecker. Oder natürlich die Blaubeersuppe in der Schüssel, in der Michel hinterher stecken bleibt.
Das große Aufräumen von Kathold. Mit dem Weihnachtsessen, als sie da aufzählt, was es alles auf dem Tisch gab, das ist ja unwahrscheinlich. Ja, doch Wahnsinn. Astrid hat viel vom Essen geschrieben, das ist richtig, ja.
Hat sie mal für Sie gekocht? Waren Sie mal bei ihr zum Essen?
Oh ja, ich bin häufiger bei ihr gewesen. Sie hat allerdings, wie sie älter wurde, hat sie dann das Essen aus dem Restaurant, das unten in ihrem Hause lag, kommen lassen. Also das war ganz schön für sie, weil sie im ersten Stock wohnt und im Erdgeschoss, wie gesagt, ein Restaurant war. Aber sie selbst hat, ja, die typischen Dinge hat sie uns angeboten. Also zum Beispiel die Fleischbällchen mit natürlich Preiselbeerkompott. Das ist also ganz wichtig dazu. Aber wir waren öfter auch nur so zum Nachmittagskaffee da und dann gab es natürlich die typischen Kanelbuller, also die Zimtschnecken, genau, ja, auch das ist ja etwas Typisches. Ja,
in Ihrem Haus war ich auch schon mal. Also Wirklich? Ich bin da als Tourist in Stockholm, kann ich mich noch ziemlich genau, ich glaube, da ist sogar eine Gedenkplatte, hier wohnte.
Ja, das ist jetzt so gemacht, ja, genau. Nach Ihrem Tode, ja. Genau. Ja, richtig.
War ich mal da, habe ich mir angeschaut, mitten in der Stadt.
Ich bin ein bisschen neidisch.
So ein Verlag ändert sich ja auch, Sie sind gerade umgezogen nach Downtown Hamburg sozusagen, also ein neuer Verlag mit neuem Design, sozusagen mit neuen Arbeitsmöglichkeiten. Ja. Welche Rolle spielt dann noch die alte Tante Pippi Langstrumpf?
Die spielt eine große Rolle und die spielt hoffentlich noch lange eine große Rolle. Darauf ist ja alles begründet. Wir haben ja nicht umsonst schon vor Jahrzehnten gesagt, wir verdanken Astrid Lindgren alles. Wäre Pippi Langstrumpf nicht gewesen und die anderen Bücher, die sich dann anschlossen, dann weiß ich nicht, ob der Verlag Friedrich Oedinger damals 1948, so kurz nach dem Kriege, überhaupt existenzfähig geblieben wäre oder geworden wäre. Also das ist wirklich alles der guten alten Pippi letztendlich zu verdanken.
Jedes Kind soll lesen lernen, war ja eine Aktion, die vor 2 Jahren ungefähr begonnen hat, auch gerade so aus Hamburg. Spüren Sie Effekte? Lesen mehr Kinder? Jetzt hat das was gebracht, die Unterschriftensammlung, die Absichtserklärung, der gute Willen, die man überall spüren konnte.
Ja, ich glaube, die Kirsten Breue hat damit schon vieles in den Köpfen von Menschen bewirkt, also von den Erwachsenen. Ob die Kinder so viel mehr lesen, wage ich kaum positiv zu beantworten, weil die Kinder halt heutzutage so sehr digital vernetzt sind und das spielt für die Kinder leider eine viel größere Rolle. Jugendbücher, das ist zum Beispiel ein Thema, wo es sehr zu merken ist, dass die Kinder nicht mehr so lesen, dass sie wirklich digital und anders aufgestellt sind und nicht mehr als Beschäftigung angeben, dass sie lesen.
Ja, das höre ich auch oft. Das ist auch so nochmal so ein Leseknick, gerade bei Kindern, die als Kinder gelesen haben, dann so mit 14 gar nicht mehr lesen, habe ich
wir
schon
merken
oft gehört.
Das in der Produktion. Wir müssen die Jugendbücher in der Anzahl sehr zurückfahren und dafür mehr Kinderbücher herausgeben.
Wenn Sie mal keine Lust haben und gesagt, nee, jetzt mal kein Kinderbuch, kein Jugendbuch, eins für Erwachsene. Welches haben Sie so in den letzten Wochen, sage ich mal, gelesen, was Sie uns empfehlen möchten?
Ja, dazu gehört unbedingt Benjamin Myers, Offene See.
Ja.
Das ist so faszinierend. Ich finde es wunderschön und habe es jetzt auch für im Hinblick auf Weihnachten mir schon vorgenommen, das zu verschenken.
Wir haben es letzte, meine Worte, Sie haben meine Worte. Man kann es blind verschenken. Wunderbares Buch. Wir haben es letzte Woche vorgestellt. Ja. Eine ganz starke Erzählung aus dem Nachkriegsengland mit Robert, der bei einer älteren Frau begegnet. Und die öffnet ihm das Leben und die Liebe zur Literatur.
Ja,
genau. Ich bin schon wieder drin, schon wieder im Modus.
Ja, also, wunderbar.
Benjamin
kann ich
Ihnen
nur recht geben,
ja. Ein ganz wunderbares Buch.
Ja. Okay, das ist schön, Daniel. Wasser auf deine Mühlen. Vielen Dank, Silke Weitendorf, fürs Kommen. Jetzt können Sie Ihre Pfefferkuchen ja mit nach Hause nehmen
Dankeschön.
Und in Ruhe verzehren.
Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt werde ich mal probieren.
Bissfest sind Sie.
Eat, Read, Sleep.
Ja, mit Astrid Lindgren. Zimtschnecken in Stockholm essen, das ist ja auch ein Traum eigentlich.
Absolut, ja, toll, neidisch.
Ja, wirklich interessant, wenn man so ganz nah dran ist an den Menschen, die sowas Tolles geschaffen haben, wie Pippi Langstrumpf.
Ja, Astrid Lindgren ist auch wirklich eine der Personen, die ich ganz gerne getroffen hätte. Noch lieber als Obama.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass Astrid Lindgren möglicherweise mehr zu sagen hätte und vielleicht auch ein bisschen einen Ticken bescheidener wäre.
Ich denke auch. Ich denke auch.
So, ich habe jetzt also meine Pfefferkuchen sind schon fast alle aufgegessen. Hier ist nur noch so ein, ein Körperfragment des Pfefferkuchenmanns. Sind die wirklich sehr, sehr gut gelungen? Ich hätte gerne das Rezept. Aber es steht ja auch bei uns im Internet.
Richtig, bei uns im Internet auf ndr.de/eatreadsleep steht das Rezept. Kann man nochmal nachbacken.
Die All-Time-Favorites.
Lynn hat uns geschrieben. Sie schreibt, während eurer Folge mit Elke Heidenreich hatte sie beim Hören gerade Quittengelee im Kochtopf und hatte dann einen Gänsehautmoment. Seit eurer ersten Folge habe ich eine E-Mail an euch im Entwürfe-Postfach bezüglich ihres Lieblingsbuchs von 1946, der Roman Verlockung von dem Ungarn Janos Székely. Irgendwie, schreibt sie, habe ich die Mail bisher nicht losgeschickt und da plötzlich im Gespräch mit Elke Heidenreich erwähnst du, Daniel, dieses wunderbare Buch. Bäm, Gänsehaut, schreibt sie. Warum habe ich die Mail noch nicht losgeschickt? Hach, schreibt sie, dieser Roman. Vorsicht, die Quitten kochen über. Sie hat sich sehr gefreut. Sie schreibt, vor mittlerweile fast 15 Jahren habe ich dieses Lieblingsbuch entdeckt und das Leben des jungen Bela im Ungarn der 20er und 30er Jahre hat mich tief fasziniert und großartig unterhalten, meiner Meinung nach. Ein wunderbarer Geheimtipp. Und tatsächlich mit Elke Heidenreich und mit Lynn möchte ich im dreistimmigen Chor einstimmen und sagen, ja, das stimmt, das ist ein wunderbares Buch. Ich habe schon oft verschenkt und offenbar auch verliehen, denn ich hatte, weiß das ganz genau, dass ich zwei Ausgaben hatte und die befinden sich nicht immer in meinem Buchregal. Das heißt, die, die ich verliehen habe, waren nicht so zuverlässig offensichtlich.
Ja, ich verleihe sehr ungerne Bücher, weil ich das so schlimm finde, wenn man die nicht zurückkriegt. So Bücher, an denen man hängt. Und dann vergisst man das auch oft, wem man das geliehen hat. Ich mache mir da ja keine Zettel.
Andererseits geht dieses Buch noch seinen Weg weiter und hat noch eine weitere schöne Reise und macht noch andere Menschen glücklich, sag ich mir dann immer.
Ah, das
ich
hab's ist mir jetzt natürlich auch eine schöne Einstellung.
Sehr edel. Weihnachten naht, genau. Janosch Sikili Verlockung, ich hab's mir neu bestellt, nochmal gelesen. Es geht um Bela. Allein der erste Satz, da weiß man schon gleich, worum es geht. Mein Leben begann wie ein Kriminalschmöker. Man wollte mich ermorden. Und dann geht's los. Auf 800 Seiten wird das Leben des jungen Bela beschrieben. Ein uneheliches Kind in so einem Pusterdorf in Ungarn, Anfang der 20er Jahre, wie er sich durchschlägt in einem Kinderheim, wie er in diesem ungarischen Dorf ohne Mutter überlebt. Dann kommt er nach Budapest und arbeitet als Hotelboy in so einem Luxushotel. So ein bisschen Felix Krull-Aroma weht da herüber. Das ganze Panorama der 20er Jahre von sozialer Ungerechtigkeit. Ein fantastisches Buch. Man taucht tief ein in das Leben der einfachen Menschen, die nicht genug Geld für Schuhe haben, für Straßenbahnticket. Der Bela muss immer 4 Stunden lang nachts aufstehen und zu Fuß zum Luxushotel gehen. Auf der anderen Seite das Luxusleben der Menschen im Hotel. Es wird ganz eindringlich beschrieben, der Hunger, also nicht nur der Appetit oder die Diät, der richtig existenzielle Hunger von Menschen, richtig, richtiger Hunger. Und dann dieser unkaputtbare Optimistbus von Bela, der sein Leben in die Hand nehmen will und gestalten will. 800 Seiten und das ist so ein Buch, man will danach nicht nur noch mal ein bisschen mehr, sondern man will noch mal 800 Seiten haben. Janosch Székely, ein ganz toller Autor, ganz spannend. Auf den letzten Seiten sind noch ein paar biografische Notizen. Der war ein Ungar und ist vor dem Horthy-Regime in den 20er Jahren nach Berlin geflohen, nach Berlin gegangen, hat Filme gemacht, hat sich dann Namen gemacht und ist nach Hollywood gegangen, hat Drehbücher geschrieben für Ernst Lubitsch und hat dann sogar einen Oscar gewonnen.
Was?
Für das beste Drehbuch.
Wirklich?
Ein Oscar-Gewinner hat dieses Buch geschrieben.
Ach, ist ja
und dann ist er in der McCarthy-Ära in Ungnade gefallen und musste Amerika verlassen und ging nach Berlin und dort ist er dann gestorben. Ein fast vergessener Autor, Elke Heidenreich, hatte das Buch mal vor vielen Jahren mal empfohlen. Ich habe es im Fernsehen gesehen, war elektrisiert und war schockverliebt in dieses Buch. Wie gesagt, ich habe schon viele Menschen damit glücklich gemacht, auch die jetzt nicht genannten, die das Geliehene nicht zurückgegeben haben. Es ist wirklich ein super Buch. Vielen Dank auch Lynn nochmal für die Schilderung des Gänsehautmoments. Janosch Székely, Verlockung.
Vielleicht kriegst du jetzt lauter so anonym zugesandte Verlockungsbücher zurück.
Nee, jetzt habe ich wieder eins. Das ist alles gut.
Also Leute, ihr könnt sie behalten.
Ihr könnt
sie
behalten oder weiter verschenken. Weiter verschenken.
Weiter verleihen vielleicht.
Ja, genau.
Ja, ich habe was von Stefan Zweig mitgebracht und Monika hat mich an den Autor nochmal erinnert mit ihrer Mail. Monika hat uns geschrieben, Mein All-Time-Favorite ist Ungeduld des Herzens von Stefan Zweig. Ich, jetzt 56, erhielt dieses Buch zu meinem 16. Geburtstag von meiner sehr geliebten Großmutter mit dem Hinweis, es sei nun auch mal die Zeit für ernsthafte Literatur gekommen. Und Monika hat dieses Buch verschlungen und gleich danach noch die Schachnovelle Verwirrung der Gefühle Erasmus von Rotterdam gelesen. Und sie liebt die detaillierte Darstellung der Personen und den pointierten Umgang mit der deutschen Sprache. Und dann schreibt sie noch was, was ich total schön finde. Sie schreibt, bewusst habe ich mir einige Zweigwerke bis heute nachgelassen, um immer mal wieder eines wie einen besonderen Wein zu genießen, nicht ohne dabei an meine Großmutter zu denken, die mir so insgesamt das Lesen und Bücher als Lebensbegleiter und Lehrer geschenkt hat. Mhm. Diese Vorstellung, ein Buch sich aufzusparen wie einen besonderen Wein, das finde ich sehr schön. Zweig war übrigens auch einer meiner ersten erwachsenen Autoren, nachdem ich mich dann irgendwann mühsam von Enid Blyton gelöst hatte. Und mein Liebstes von ihm, also meine zwei Liebsten von ihm sind die Schachnovelle und Sternstunden der Menschheit. Ja. Das habe ich jetzt hier mitgebracht. 14 entscheidende Momente der Weltgeschichte, der Kampf um den Südpol zum Beispiel oder die Weltminute von Waterloo. Allein dieser Titel dieser kleinen historischen Geschichte, der ist total schön. Die Weltminute von Waterloo, herrlich. Oder das Genie einer Nacht hat mich auch sehr beeindruckt. Also die Nacht, in der Rouget de Lisy die Marseillaise geschrieben hat. Mhm. In einer Nacht, so wie im Wahn, so runtergeschrieben und komponiert. Man erfährt da ganz viel über Geschichte und zwar in ganz wunderbaren Worten und Sätzen. Kann man ganz toll heute
auch
noch lesen.
Ganz toll heute lesen. Ich habe es auch vor vielen Jahren mal gelesen. Mir ist jetzt spontan in Erinnerung geblieben, der Untergang Ostroms. Mhm. Als sie über die Eroberung Konstantinopels
ganz toll,
wunderbar beschrieben. Ganz eindrücklich, so dass es wirklich nach vielen, vielen Jahren noch in meinem Herzen immer noch ist, diese Geschichte.
Ja.
Und wirklich ganz starke Literatur von Stefan Zweig.
Ja, und jetzt kommen wir zu unserer neuen Rubrik, die Katja erfunden hat und die durchschlagenden Erfolg hatte, möchte ich sagen.
Auf der Suche nach der verlorenen Geschichte.
In der letzten Folge hat Katja ein Buch gesucht, das irgendwie von Wölfen und Menschen handelt. Und das haben viele Hörerinnen und Hörer tatsächlich erkannt. Es handelt sich offensichtlich, weil es sehr viele geschrieben haben, um den Roman »Solange du bei uns bist« von Jodi Picoult. Und die erste gefundene Mail kam von Gisela und damit hat sich Gisela unseren Finderlohn verdient. Und wir haben schon wieder ein neues gesucht.
Es geht weiter. Markus hat uns geschrieben. Vor mehreren Jahren habe ich als Lesemuffel durch Zufall meine Nase in ein Buch gesteckt, was mich gefesselt hat, aber ich dann doch nicht zu Ende gelesen hatte. Leider fällt mir der Titel und Autor nicht mehr ein, aber der Wunsch, es nochmal zu lesen, ist beim Zuhören eures Podcasts stetig gewachsen. Zu Beginn des Buches wird von einem Piratenüberfall auf ein Frachtschiff berichtet, auf dem die Tochter des Reeders mitfährt und von den Piraten dann entführt wird. Ein ehemaliger Angehöriger einer Spezialeinheit wird vom Reeder beauftragt, sich auf die Suche nach der Tochter zu machen. Markus schreibt, der Schreibstil und die detaillierten Erzählungen haben mich fasziniert und ich kann euch nicht sagen, warum ich das Buch nicht weiter bzw. zu Ende gelesen habe. Jetzt hoffe ich mit eurer Hilfe, dies nachholen zu können. Also, lieber Eat, Read, Sleep, Schwarm, waltet eures Amtes. Kennt ihr dieses Buch? Das klingt nach so einem Action-Thriller ein bisschen.
Ja,
ne?
Also da blitzt bei mir keinerlei Erinnerung auf. Genau. Also wir sind jetzt wirklich auf euch angewiesen. Wir packen diese Beschreibung von Markus wieder mit in unsere Shownotes. Und wenn ihr eine Idee habt, was das für ein Buch sein könnte, dann meldet uns an eatreadsleep@ndr.de. Die erste Mail bekommt einen Finderlohn.
Das Quiz.
Die Gladiatoren sind in der Quiz-Arena. Katharina, deine erste Frage.
Oh, Daniel, das ist ja ein sehr harter Einstieg in diese Rubrik, die dich doch manchmal ein bisschen nervös macht. Heute
ja, eben.
Nicht. Ich glaube, du bist dran gewöhnt jetzt inzwischen.
Nein, ich dachte, wenn man so ein bisschen Testosteron dagegen setzt, dann hilft das.
Also, erste Frage. Ich habe eine neue Kategorie fürs Quiz erfunden.
Überraschung.
Die heißt Buchmarkt. Barack Obama verdient mit seinem Buch eine ziemliche Menge Dollars. Also ich habe diverse Angaben gelesen. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn, was der damit verdient. Ein verheißenes Land wird, so ist die allgemeine Erwartung, das bestverkaufte Buch seit Harry Potter Band 7 werden. Frage an dich. Was ist das meistverkaufte Buch der Welt und aller Zeiten, also religiöse und politische Werke ausgenommen? Ist es A, Der Alchemist von Paulo Coelho, B, Eine Geschichte aus zwei Städten von Charles Dickens oder C, 50 Shades of Grey?
Nein, Charles Dickens ist es.
Ja, wusstest du schon, oder? Hast du schon mal gehört?
Ich kann sein, irgendwo im Hinterkopf schlummerte es irgendwie. Ich glaube, bei der Recherche nach Quizfragen ist mir das schon mal irgendwann untergekommen.
Das ist tückisch.
Ja, das ist tückisch, genau. Also, ja, genau.
Und als ich das nämlich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Eine Geschichte aus zwei Städten ist sehr unbekannt in Deutschland. Mhm. Also ich habe das noch gar nicht gelesen. Jan hat es bestimmt gelesen, er ist ein großer Charles Dickens-Fan. Deswegen habe ich es extra nicht ihn gefragt, sondern dich. Hat sich 200 Millionen Mal verkauft und ist damit tatsächlich das meistverkaufte belletristische Buch der Welt. Allerdings, man kann es nicht so ganz genau sagen, weil man zum Beispiel für Don Quixote und auch für viele andere alte Bücher gar keine verlässlichen Zahlen hat, wie oft das jetzt insgesamt verkauft wurde. Der erste Potter-Band, Harry Potter und der Stein der Weisen, ist auf Platz 2 der meistverkauften Bücher. Ja.
Meine erste Kategorie ist eine von dir erfundene, nämlich irgendwie ungewöhnliche Todesarten.
Ach so, die habe ich erfunden, das wusste ich ja gar nicht.
Doch. Welcher Dramatiker brach als Schauspieler in der Hauptrolle in seinem eigenen Stück auf der Bühne zusammen und starb kurze Zeit später?
Weiß ich, glaube ich. Aber sag erstmal mal den Schluss.
War es Molière, war es Georg Büchner oder T.S. Eliot?
Es war Molière und ich kann dir sogar
das Stück sagen
und zwar nach der vierten Aufführung von Der eingebildete Kranke.
Ach, richtig, ausgerechnet der
eingebildete Kranke. Und das Letzte, ich wusste, dass es Molière ist, aber das Letzte weiß ich, weil ich letzte Woche ein Referat für meine Tochter damit vorbereiten musste. Deswegen habe ich es gerade noch mal gelesen.
Super, okay.
Das hätte ich sonst nicht so aus dem Kopf sagen können. Ja, jetzt habe ich noch eine neue Kategorie erfunden.
Nie versiegene Quelle.
Ja.
Lustiger Kategorie.
Ja, und die weiß ich auch nicht, warum wir die nicht schon längst hatten. Die heißt Buchhelden und Heldinnen. Das ist doch eine naheliegende Kategorie, oder? Und da kommen wir nochmal auf Astrid Lindgren zurück. Und zwar auf ihr Buch Michel aus Lönneberga. Und Michel heißt im Original gar nicht Michel. Wie heißt er nämlich in den schwedischen Ausgaben? A. Lasse, B. Anton oder C. Emil. Wusstest du das, dass er anders heißt? Hast du das schon mal gehört?
Nee. Das könnte alles sein. Ich würde sagen, Emil.
Richtig. Gut. Aber weißt du warum?
Nein.
Weil es in, überleg mal, Emil, klingelt da was?
Und die Detektive,
richtig.
Kästner.
Genau, und das gab es in Deutschland schon.
Und dann wäre die Verwechslungsgefahr zu groß gewesen. Oder zumindest hätte man gesagt, das wäre plagiatsmäßig.
Nö, nicht so. Wegen Plagiat, aber weil man sich dachte, es gibt schon so einen berühmten Emil in Kinderbüchern. Und damals gab es ja insgesamt noch nicht so viele Kinderbücher. Heutzutage gibt es so viele Kinderbücher, da würde man wahrscheinlich auch sagen, egal. Aber deswegen dachte man, nee, wir haben ja schon Emil von Emil und die Detektive. Deswegen muss der jetzt anders heißen. Und da ist der Michel und das ist hier für mich auch so mit dieser Person verknüpft. Deswegen kann man sich kaum vorstellen, dass der im Original anders heißt.
Ich habe so eine ähnliche Frage. Und zwar, die reichste Ente der Welt heißt?
Dagobert Duck.
Genau, im Original hat sie aber einen anderen Namen. Auf welche und wessen literarische Figur spielt der Name an?
Der Originalname?
Ja.
Dazu müsste ich ja den Originalnamen erstmal wissen.
Genau.
Warte mal. Hast du kein Multiple Choice für die Namen?
Nee, da habe ich jetzt tatsächlich nicht dran gedacht, weil ich dachte, das sei so eine einfache Frage.
Was? Du setzt mich unter Druck. Oh Gott, wie heißt das?
Ich muss kurz überlegen. Warte mal. Ich muss
Daniel
mal kurz
überlegen. Schnell ein paar Namen, die so ähnlich klingen wie Dagobert.
Was?
Dickens.
Nee. Okay. Ist es Uncle McMoneysack oder ist es Uncle Scrooge? Oder ist es Uncle.
Entschuldigung.
Oder ist es, warte mal.
Es ist C. Ich glaube, es ist C.
Nee, warte. Ich brauche noch einen dritten. Oder ist es Uncle Diamond?
Ich sage B.
Uncle Scrooge. Mhm. Ja, das stimmt. Welche literarische Figur?
Ah, das weiß ich zum Glück nach dieser Pleite mit dem Namen. Auf den Typen aus Charles Dickens, Weihnachtsgeschichte mit Scrooge.
Wie ist denn der mit Vornamen eigentlich?
Wie ist der denn jetzt mit Ebenezer?
Ja, super. Ebenezer Scrooge, genau. Ja, und dieser, der Geizhals, der eines Besseren am Ende dann belehrt wird durch die Geister der Weihnacht und so. Und namentlich das Vorbild für Onkel Dagobert, den Geizhals, die reichste Ente der Welt. Uncle Scrooge oder Scrooge McDuck im Deutschen. Dagobert Duck.
Wusste ich nicht, dass der so heißt, im Englischen echt nicht. Aber ich hatte meinen zweiten Teil der Frage, also den eigentlichen Teil der Frage.
Ja, sehr gut, den wichtigen Teil.
Okay, jetzt die Kategorie, die hatten wir aber schon mal, Pseudonyme. Und da du das Quiz letztes Mal so sehr großzügig auf Musik und Psalme erweitert hast, habe ich das jetzt auch mal sehr großzügig ausgelegt und das Wort Pseudonyme etwas weiter gefasst und komme nochmal auf Obama zurück. Welchen Codenamen oder Codename hat der Secret Service für Obama benutzt?
Renegade.
Ah, Mist.
Ja, ich habe das Buch doch gelesen.
Ja, stimmt. Ich wusste nicht, dass du dich jetzt daran so genau erinnerst. Okay.
Das ist eine Kapitelüberschrift sogar.
Okay, ich wandelte die Frage ab.
Nein, ich kann doch auch mal was wissen.
Ja, das ist super, dass du das weißt. Nein, das finde ich gut. Aber die hatten für alle Präsidenten plus Familienangehörige und Vizepräsidenten Codenamen. Wusstest du das?
Ich habe es mir gedacht. Ich habe jetzt gerade The Crown gesehen und tatsächlich gibt es sogar so Codewörter, wenn ein Familienmitglied Royal stirbt.
Das habe ich auch gerade gesehen.
Ah, nach Brücken, genau. Ich habe eine letzte Kategorie, ein Buch in einem Satz. Landei aus dem Salzkammergut wird in Wien Zeitungsjunge und geht mit einbeiniger Hose in den Widerstand.
Oh Gott, kannst du das nochmal wiederholen?
Landei aus dem Salzkammergut wird in Wien Zeitungsjunge und geht mit einbeiniger Hose in den Widerstand. Ist es A. Auslöschung, B. der Trafikant oder C. der Mann ohne Eigenschaften?
Der Mann ohne Eigenschaften?
Nee, der Trafikant von Seethaler, das erste Seethaler-Buch.
Habe ich nicht gelesen.
Ach so, ja, müsste man wahrscheinlich dann.
müsste man wahrscheinlich.
Auch ein unglaubliches. Es ist so, wie es da steht, ein Landei aus dem Salzkammergut wird, geht nach Wien und kommt dann in so einen Tabakzeitungshandel und der Typ, der den betreibt, wird von der Gestapo eingesperrt und der Junge gerät dann in die Mühlen des NS-Staats und trifft aber auch Sigmund Freud und verliebt sich. Es ist ein ganz starker, toller Roman von Robert Seethaler, Der Trafikant.
Ja, das stand schon auf meiner Liste, nachdem ich den neuen Seethaler gelesen habe, den mir auch ganz gut gefallen hat. Dachte ich, das könnte ich eigentlich auch mal lesen. Aber ich hatte es bisher nicht gelesen. Deswegen habe ich jetzt aus Verzweiflung Der Mann ohne Eigenschaften gesagt, obwohl das wahrscheinlich von was völlig anderem handelt. Ich kann mich aber auch daran nicht erinnern. Das habe ich zwar gelesen, aber ich kann mich nicht erinnern. So ist es dann.
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
Jetzt kommt das Wichtigste für die nächste Woche. Was werdet ihr, was wirst du, Katharina, was wird Jan lesen müssen?
Du kannst es für uns auslosen.
Ja.
Schon mal hier ein bisschen Lärm gemacht mit der
Lärm gemacht mit der Losdose. Sag Stopp.
Stopp.
Gut.
Oh, 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 oh.
Oh, 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 oh. Und ihr dürft lesen.
Er lacht. Oh Gott, er lacht.
Carmen Korn. Und die Welt war jung.
Ah, und soll ich dir was sagen?
Ja.
Das habe ich schon gelesen.
Wirklich?
Ja.
Ach, sehr schön.
Aber ich sage nicht, wie ich es fand.
Gut, das hören wir dann nächste Woche, wenn Jan und Katharina dran sind.
Ja, jetzt haben wir euch mit ziemlich viel Lesestoff versorgt. Und falls ihr eventuell mal irgendwann nicht lesen wollt, haben wir für euch jetzt noch eine Hör- und Sehempfehlung. Daniel, sagen dir eigentlich die Göhrde-Morde noch was?
Ja, ganz dunkel erinnere ich mich. Das waren so spektakuläre Kriminalmordfälle Ende der 80er, oder?
Ja, genau. Das war im Sommer 1989. Da wurden in einem großen Waldgebiet in der Nähe von Lüneburg zwei Paare grausam ermordet. Das Waldgebiet heißt die Göhrde, deswegen eben auch die Göhrde-Morde. Und kurz danach verschwindet eine Frau, Birgit Meyer. Dieser Fall wird aber kaum nachverfolgt, weil alle Ermittler in der Mordkommission Göhrde stecken. Das Tragische daran, alle Fälle hängen miteinander zusammen. Und der NDR hat jetzt einen neuen Podcast, einen neunteiligen Podcast, der neue Spuren aufnimmt aus diesem Fall, Entwicklungspannen aufzeigt und auch Angehörige zu Wort kommen lässt, denn die sind ja bis heute von den Taten damals gezeichnet. Ihr könnt die Geheimnisse des Totenwaldes jetzt in der ARD-Audiothek hören. Außerdem gibt es noch ein Radio-Feature und eine Doku und noch einen Spielfilm-Dreiteiler, Star besetzt übrigens unter anderem mit Matthias Brandt in der ARD-Mediathek. Also ganz viel Hör- und Lesestoff, alles vom NDR, wenn ihr ausnahmsweise mal nicht lesen wollt. Und alles das ist zu finden unter daserste.de/Totenwald. Ja, ein True Crime Gesamtpaket sozusagen. Ist das was für dich, Daniel? True Crime?
True Crime, das ist ja schon spannend, sozusagen Aktenzeichen XY 2.0. Wirkliche Fälle, die auch wirklich dir oder mir passieren können. Also ich finde schon tolle Formate.
Wir könnten eigentlich auch mal wieder einen Krimi bei uns vorstellen. Mal gucken, vielleicht finde ich ja für die nächste Woche auch einen Krimi. Also bis dahin aber jetzt erstmal frohes Lesen, Hören und Sehen.
Schön, dass ihr dabei wart heute. Wenn ihr ein Lieblingsbuch habt, ein Herzensbuch, das euch schon viele Jahre begleitet, schickt es uns doch an eatreadsleep@ndr.de und bewertet uns doch, wenn es euch gefallen hat, bei eurem Podcast-Anbieter. Das wird uns freuen.
Ja, unbedingt. Empfehlt uns weiter und abonniert uns und wir freuen uns. Und
bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, genau. Ciao.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.